Burnout ist kein Manager- und Lehrerkrankheit mehr. Schon lange nicht mehr. Die Diagnose die zieht sich mit steigenden Fallzahlen quer durch alle Berufsgruppen durch. Prominente und Politiker sind davon genauso betroffen wie Landwirte und Lastwagenfahrer. Meistens denkt man bei Burnout an Männer. Dabei sind Frauen gerade so gefördert. Vor allem, wenn sie Kind, Haushalt und Karriere unter einen Hut bringen. Input zeichnet so einen Fall nach. Der Weg ins Burnout und daraus raus. Am Mikrofon Christian Flückiger.
Ich bin eigentlich ein Karrieretyp gewesen. Und ich wollte nie Kind wollen, muss ich mal so sagen. Ich war in der Marketingleitung, sehr erfolgreich, habe super verdient, habe jedes Jahr einen Monat in die Ferien auf Hawaii oder wo durch. Und immer aufgestellt. Also, die Leute haben mir wirklich gesagt, du lachst immer.
Man könnte ja alle Vorstellungen haben, wie man jetzt etwas macht, aber man kann dann diese Vorstellung zum Programm machen. Also, so muss es sein. Und am schlimmsten sind die Programme, die ich nicht merke, dass es Programme sind, sondern ich das Gefühl habe, da haben wir durchgesetzt. Das machen wir halt, das muss man so machen.
Bis die Zwillinge halbjährig waren, sind wir nicht geschafft. Ich war nur daheim. Und dann, nach 4 Monaten hat es wieder gelockt, dann war es noch alle 3 Stunden. Und nach einem halben Jahr bin ich natürlich ausgesogen. Oder? Da bin ich 10 Kilo leichter als jetzt.
Das Typische am Burnout ist, dass Erholung nicht mehr geht.
Einfach keine Kraft mehr, keine Energie, kein Wellen mehr, nichts mehr. Wie in einer leblosen Hülle habe ich mich gefühlt.
Der S3 Input.
Immer mehr Leute gehen zum Arzt, weil sie erschöpft und ausbrennt sind. Für den Psychiater und ehemaligen Direktor der psychiatrischen Klinik Königsfelden, den Mario Etzensberger, liegen die Gründe dafür auf der Hand.
In der Berufswelt geht alles viel schneller. Wir sind heute richtige Schnelligkeitsfanatiker geworden. In der Meinung, es sei auch besser. Ich bin der Hauptige, ein Notfallarzt, ein Krankenauto und Feuerwehr. Und die Polizei, wenn etwas passiert, die müssen schnell. Alle anderen müssen nicht schnell. Alles andere muss nicht schnell. Geht langsam, geht so gut. Aber wir sind heute der Meinung, es muss schnell. Und natürlich, je schneller ich lebe und arbeite und etwas auf die Beine stellen muss, desto mehr muss ich Energie rein tun. Situationen, wo wir uns schaffen oder geschaffen haben oder uns geschaffen worden sind, die begünstigen das Auftreten von einer Erschöpfungsdepression, sprich Burnout.
Burnout ist keine offiziell anerkannte Diagnose. Es gibt darum dazu auch nur wenig genaue Zahlen. Was man aber weiss, ist, ein Burnout, das fängt immer mit Stress an. Und der hat zugenommen. 2010 hat das Staatssekretariat für Wirtschaft eine Studie dazu veröffentlicht. Das Resultat, jede und jeder dritte Angestellte in der Schweiz ist häufig oder sehr häufig gestresst. Vor ein paar Jahren noch war es jeder vierte. Ein Psychiater Mario Etzensberger scheint dabei eine Berufsgruppe besonders Stress und Burnout gefährdet. Die von den berufstätigen Müttern.
Dass eine Frau wählen kann zwischen Haushalt, Kind, Beruf oder Haushalt und Kind und Beruf, das ist etwas Neues. Das schätzt man, das möchte man gern und das sollen die Frauen machen. Der Letzte, der sie daran hindert. Aber wir müssen einfach sehen, es ist dann einfach eben Haushalt und Kind und Beruf. Und es ist einfach mehr.
Eine Mutter, die arbeitet, steht schnell einmal unter einer Zweifach- oder Dreifachbelastung. Seins, wo sich solche Frauen darauf bewegen, ist dünn. Welche Schrittfolgen dazu führen, dass es bricht, das zeigen wir in dieser Sendung. Und zwar ein Beispiel von einem schweren Burnout. Eins, wo es Jahre geht, bis man wieder daraus raus ist. Janine van der Meij hat immer alles willen. Eine fürsorgliche Mutter für ihre 3 Kinder sein, eine gute Ehefrau und eine verlässliche und engagierte Mitarbeiterin für ihren Chef. Aber an einem Dienstagmorgen im November vor ein paar Jahren ist das nicht mehr gegangen. Gar nicht mehr.
Also ich habe mich ja lang nicht mehr gut gefühlt. Und habe dann irgendwie schon seit 2 Wochen das Gefühl gehabt, ja, da ist ein bisschen Grippe im Arsch. Und bin aber jeden Tag aufgestanden. Also es geht ja nicht anders mit 3 Kleinkindern. Und an diesem Dienstag war also ganz, ganz speziell. Ich habe ganz ein dunkles Schlafzimmer wirklich abdunkelt und dann bin ich verwacht und wollte aufstehen und habe gemerkt, das geht nicht mehr. Wie in einer Hülle, wie in einer leblosen Hülle habe ich mich gefühlt.
Also sie hat sich nicht mehr bewegen können?
Ja, einfach keine Kraft mehr, keine Energie, keine Wellen mehr, nichts mehr. Also es war noch spannend, weil ich so ein Dachfenster und dort hat es so einen Lichtstrahl reingegeben, gerade hier auf meine Brust. Und es ist mir so vorgekommen, wie, ja, am liebsten möchte ich jetzt ins Licht gehen. Am liebsten möchte ich jetzt einschlafen und einfach nie mehr verwachen, weil meine damalige Belastung war so enorm gross gewesen. Und ich habe einfach gemerkt, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Am liebsten einschlafen, nie mehr aufstehen. Und ich bin dann natürlich gleich aufgestanden, weil pflichtbewusst, wie ich bin, ich hätte an diesem Tag gearbeitet. Ich wusste, ich muss mich wenigstens abmelden im Geschäft. Dann bin ich dann auf und habe zuerst mal die Tür aufgemacht, ist das Licht reingekommen. Und das hat mir so wehgetan in den Augen. Das war ja so grell gewesen. Und da habe ich schon gedacht, also da, was ist auch das? Dann bin ich runter zum Telefon und dann haben meine Kinder ein bisschen rumgeschrien. Und die Töne sind mir rübergekommen, wie wenn sie ein Mikrofon einschalten und das quietscht so. Also sämtliche Töne sind verzerrt gewesen, ganz grell. Und haben mir unglaublich wehgetan. Und ich bin geschwankt. Am Anfang konnte ich auch nicht laufen, also kein Gleichgewicht mehr gehabt. Da bin ich dann wirklich ans Telefon und habe abgesagt. Und mein Chef dort hat an diesem Morgen wirklich gesagt, sie tönen gar nicht wie sonst. Und dann bin ich wieder ins Bett. Da habe ich irgendwie noch 1-2 Tage gewartet daheim mit Schlafen. Und da habe ich gemerkt, da geht gar nichts mehr, da wird nichts besser. Und dann bin ich zum Arzt. Er hat einfach gesagt, ich sei erschöpft und ich werde daheim nicht mehr gesund. Und er hat mich möglichst weit weg platziert von daheim, 4,5 Stunden Fahrt auf Montana ins Wallis, dass ich wirklich rauskomme. Und dort beim Eintrittsgespräch haben sie mich dann als Erschöpfungsdepression der Grund, wieso ich dort bin. Mhm. Aber ich hatte dazu mal wirklich keine Ahnung gehabt, was ein Burnout ist, was eine Depression ist, weil ich immer so ein aufgestellter, fröhlicher Mensch gewesen bin. Und ich musste zuerst mal müssen in diesen Gesprächen lernen, was das überhaupt bedeutet.
Janine van der Meij hat zwar nicht gewusst, was es genau ist, sie hat damals aber schon über Jahre darunter gelitten. Der Zimmerbruch war einfach noch der Tiefpunkt in einer langen Abwärtsspirale gewesen. Burnout, Erschöpfungsdepression. Für den Psychiater Mario Etzensberger sind das zwei Wörter für das gleiche Phänomen. Erschöpfungsdepression tönt halt einfach nicht so gut.
So hat man eben früher gesagt. Und heute hat es eben einen anderen Namen, Burnout. Was speziell ist daran, ist, dass man es verbindet mit Arbeit. Also Burnout ist der Mensch, der sich vollkommen hingegeben hat, der vielleicht für ein Ziel, für eine Firma, für eben ein Kind, von dem redet man eben selten, hingibt und quasi ausbrennt, also seine Energien verbrennt. Und erschöpfen ist das Gleiche. Also ich schöpfe so lange, bis das Fässchen geschöpft ist, bis es leer ist. Und das Burnout tönt heute besser. Und es hat mehr den Geschmack von «Ich habe mich bis zum Letzten gegeben». Während der Erschöpfungsdepression hat immer noch so ein bisschen hättest du eben noch ein bisschen mehr müssen, dann wärst du auch nicht erschöpft.
Dass sie jemals so erschöpft ist, dass sie sich weit weg in einer Höheklinik von ihrer Familie und ihrem Job muss erholen, das hätte Janine van der Meij bis vor ein paar Jahren nicht geglaubt. Wahrscheinlich hätte sie laut rausgelacht, damals, Ende 20, wo noch alles wie geschmiert gelaufen ist.
Ich bin eigentlich ein Karrieretyp gewesen. Und ich wollte nie ein Kind wollen. Muss ich mal so sagen. Ich war in der Marketingleitung, sehr erfolgreich, habe super verdient, habe jedes Jahr einen Monat in die Ferien auf Hawaii oder wo durch. Und immer aufgestellt. Also, die Leute haben mir wirklich gesagt, du lachst immer. Und dann habe ich mit 28 meinen Mann kennengelernt. Es war immer noch gut gewesen. Da sind wir im Januar einen Monat auf Indien. Es war auch noch gut gewesen. Und dann haben wir uns entschieden, doch Kind zu haben. Das hat dann auch eingeschlagen. Und er hat gewusst, dass ich immer wieder arbeite. Ich habe auch immer weiter gearbeitet. Also ich habe geboren und bin wieder 40% gearbeitet. Habe meine Mutter im Haus gehabt, habe das gut geregelt gehabt, dass das Kind nicht sonst muss fort. Und ich konnte auch daheim arbeiten, monatelang. Also das war alles noch perfekt gewesen.
Und dann ist der erste Schicksalsschlag gekommen. Als ihre Tochter 4 Monate alt war, hat man gemerkt, irgendetwas stimmt da nicht. Der Kopf vom Mädchen ist immer grösser und grösser geworden. Sie musste zum Doktor.
Und dann kam eben die Diagnose, dass meine Tochter das Dandy-Walker-Syndrom hat. Und das ist sehr unbekannt. Da gibt es in der Schweiz alle 1,5 Jahre Kind. Wir haben sehr wenig Auskunft bekommen. Der Arzt hat eine ganze Bandbreite gehabt, gesagt, ja, das Kind kann sterben an dem. Das Kind kann aber auch alt werden. Und ich habe mich da selber informieren, vor allem in Amerika, weil es das häufiger gibt. Und das ist also mein erster Tiefschlag war, nein, ich könnte mein Kind verlieren. Und dann ist die Operation gekommen und so ist dann eigentlich weitergegangen, Schlag auf Schlag. Also ich habe nie mehr, seit 14 Jahren nie mehr eine Erholungsphase gehabt.
Es war der Anfang von einem langen Leidensweg für Janine van der Meij gewesen. Ein paar Monate ist eine neue Operation am Kopf von ihrer Tochter angestanden. Dann, als das Kind 10 Monate alt war, ist Janine van der Meij wieder schwanger geworden.
Ja, es ist noch speziell für jemanden, der kein Kind hat wollen. Wobei, ich will nichts tauschen. Also, ich bin heute mega glücklich mit dem. Aber, wir haben gewusst, dass wir ein zweites wollen, wenn wir Kind wollen. Und, weil ich meine Tochter ein Jahr gestillt habe, hat man nicht so richtig gewusst, ja, schlägt sie, schlägt es nicht. Hat dann aber wirklich nach 10 Monaten schon eingeschlagen. Und dann nicht noch Zwilling. Und wir sind finanziell nicht gut angestanden. Und dann ist natürlich die Belastung gekommen. Wie machen wir das finanziell? Dann kann ich 3 Kinder, dann kann ich unmöglich weiterarbeiten. Und mein Mann ist in eine ganz grosse Krise gefallen. Er hat 2 Monate, ist der unansprechbar gewesen, wo er gewusst hat, jetzt kommt das noch.
Wie sind Sie mit dem umgegangen damals? Das
ist eine gute Frage. Ich habe es einfach angenommen, wie es ist, oder? Ich habe dort ja auch noch geschafft. Ich habe mich zugegebenermassen ein bisschen in die Arbeit geflüchtet. Und ich habe einfach immer zu tun gehabt. Ich habe eigentlich fast keine Zeit gehabt, über das noch zu denken.
Wie ist es denn gegangen, wo denn die Zwillinge auf die Welt gekommen sind?
Also, ich habe alle 3 Kinder gestillt. Tochter ein Jahr lang. Und die Buben habe ich dann eigentlich auch so lange stillen. Und ich bin dann heimgekommen. Erschöpft natürlich noch vom Kaiserschnitt. Und dann bin ich das erste Mal auf die Welt gekommen. Da habe ich die Zwillinge 2 Monate lang alle Stunde gestillt. Alle Stunde, 24 Stunden, 2 Monate lang. Dann hat es geschaut. Dann war es noch alle 2 Stunden. Dann habe ich nochmal durchgezogen, 2 Monate. Und dann nach 4 Monaten hat es wieder geschaut. Dann war es noch alle 3 Stunden. Und nach einem halben Jahr bin ich natürlich
ausgesogen,
oder? Da bin ich 10 Kilo leichter gewesen als jetzt.
Und Sie haben nie länger als 2 Stunden am Stück geschlafen?
Nie, aber keine einzige Nacht. Und dann bin ich zum Arzt und habe gesagt, Sie, was habe ich da? Und dann hat er gesagt, das ist der Ort da am Bauch. Also es ist wirklich nicht mehr an mir gewesen. Und er hat gesagt, ich soll sofort aufhören stillen. Im Nachhinein muss ich sagen, ich weiss nicht, wo mich der Teufel geritten hat. Also ich hätte definitiv sollen gerade abstillen und shoppen gehen, dann hätte auch jemand anderes die Nächte mal machen können. Aber ich habe einfach von meiner Vorstellung her, es funktioniert, es ist günstiger. Wir hatten dort schon finanzielle Probleme gehabt, habe ich das jetzt einfach durchgezogen.
Janine van der Meij hat sich für ihre Familie aufgeopfert und ist mit dem Burnout Schritt für Schritt entgegengelaufen. Ihren Mann hat eine andere Strategie gehabt, um mit der belastenden Situation umzugehen. Flucht. Er hat die Familie verloren.
Das hat die Belastung noch grösser gemacht. Und mein Mann ist ein Holländer, also mein Ex-Mann. Und etwa kurz vor Weihnachten hat er gesagt, er geht zurück auf Holland. Und dann bin ich mit diesen 3 Kindern da gewesen und habe gedacht, ja, wie geht das jetzt weiter? Ich habe mir eine Stelle gesucht, 40%. Und habe bereits am ersten, innerhalb von 2 Wochen einen Job gehabt. Und habe am 1. Januar bereits angefangen zu arbeiten, 40%. Und habe dann eine eingestellt, die die 2 Tage der Kinder schaut.
Eine schwerkranke Tochter, Zwillinge, die viel Arbeit geben, ein Mann, der sie im Stich lässt. Und sie, allein mit dem Kind, muss schauen, dass genug Geld zum Leben reinkommt. Janine van der Meij hat es nicht leicht gehabt. Und doch, es sind nicht nur die äußeren Umstände, die ins Burnout geführt haben. Es sind auch eigene Verhaltensweisen, die das Ausbrennen begünstigt haben, sagt der Psychiater Mario Itzensberger, der neben der Janine van der Meij sitzt und ihrer Geschichte aufmerksam zulässt.
Es sind so Worte gefallen. Also sie war immer eine Fröhliche gewesen. Perfekt, das Wort ist gefallen. Die Vorstellungen, die sie hat, wie es muss sein, wo nicht nur Vorstellungen sind, sondern schon fast Programm. Oder? Also man könnte ja alle Vorstellungen haben, wie man jetzt etwas macht, aber man kann dann die Vorstellung zum Programm machen. Also so muss es sein. Und am schlimmsten sind die Programme, wo ich nicht merke, dass es Programm sind, sondern ich das Gefühl habe, das ist Naturgesetz. Das machen wir so, das muss man so machen.
Also wie zum Beispiel Stille
von den Kindern. Wie zum Beispiel Stille von den Kindern, wo jetzt einfach, das muss jetzt einfach so sein, fertig. Und ihr Vorteil, die fröhliche und extrovertierte Person, hat ja dann gemacht, dass sie sehr schnell eine Stelle bekommen hat, weil sie anspringt. Man hat das Gefühl, ja, da ist jemand, die will, oder? Und genau das Gleiche, was dort von Vorteil ist, kann dann eben auch von Nachteil sein, weil ich dann nicht den Zug an mir habe, dass ich mal sage, jetzt mag ich nicht mehr. Das können dann die nicht. Die sind eben immer nach vorne, nach Hause, packen es an. Und das ist ja gut, das ist etwas Hervorragendes. Aber wenn ich dann das nur mache, dann kommt der Tag, wo es nicht mehr funktioniert. Und das ist natürlich nichts dafür kann, das ist die Diagnose von dem Kind, wo sie nichts dafür kann, dass es Zwilling gibt. Das sind dann eben so höhere Gewalten, aber wo, wie sie schön sagt, Schlag für Schlag kommen. Und wo halt ein durchschnittlicher Mensch irgendwann am Ende ist. Irgendwann mag er nicht mehr.
Gibt es da irgendwelche frühen Warnzeichen, die man könnte beachten? Also wir sind ja so am Anfang von der Frau van der Meij
Geschichte. Eines der typischsten Warnzeichen war ihr Gewicht. Das hat sie ja dann wenigstens, als es dann unter 50 war, wahrgenommen. Abnehmen, unfreiwillig abnehmen, ist heute noch eines der schlechtesten Zeichen. Also wenn ein alter Mensch abnimmt, dann hat er wahrscheinlich einen Untermieter. Und wenn ein junger Mensch abnimmt, dann hat er irgendeinen Herzfehler. Einfach, wenn er nicht will, abnehmen und abnimmt. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Zeichen, wo man sollte unbedingt drauf hören.
Nach 7 Jahren Dauerbelastung hat Janine van der Meij ein Burnout gehabt. Im Nachhinein kann man einfach sagen, es hätte die Alternativen dazu gegeben.
Spätestens, wo sie zusammengekracht ist, hat man dann gesehen, dass es Alternativen gibt. Nur ich verstehe sie sehr gut und das sind Hunderte und Tausende von Menschen, die in dem Moment, wo sie sind, sich nicht vorstellen können und irgendwo auch nicht wollen, die Alternative. Also die wollen das auch nicht abgeben. Also ich verstehe jede Mutter, die dann nicht will sagen, jetzt gebe ich meine Kinder bei anderem, weil ich nicht mag. Sondern das möchte ich eben doch noch durch. Und arbeiten muss ich ja. Das ist eine reine finanzielle Angelegenheit. Ich muss ja arbeiten. Also es ist gar nicht so einfach, in einer realen Situation aus realen machen, weil da sind Zwänge rum. Und wahrscheinlich braucht es dann so einen Zusammenbruch, um diesen Menschen zu zeigen, dass es anders dann geht. Und es ist eben nicht nur ein Nicht-Gesehen, sondern es ist auch zum Teil tatsächlich nicht da. Also eben, jemanden suchen, wo zum Beispiel Kinder zuverlässig schaut, wo eine Mutter findet, das ist wohl. Dort ist man wohl, wenn die Kinder dort sind. Das ist heute sehr schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Das merkt man.
Aber lässt sich das nicht genau auch auf die Berufswelt irgendwie von einem Mann jetzt übertragen? Also ist das nicht dort eigentlich fast das Gleiche, dass ein Mann dann in einer beruflichen Situation ist, wo er immer mehr überkommt, unfreiwillig aufgeladen überkommt und genau gleich das Gefühl hat, ich kann jetzt nicht anders, als jetzt halt das einfach nur weitertragen?
Das ist sicher beim Mann genau gleich. Also, Frau und Mann unterscheiden sich nicht so viel. Sie sind sehr viel ähnlicher, als dass sie sich unterscheiden. Klar gibt es wesentliche Unterschiede, aber im Großen und Ganzen sind es Menschen. Und beim Mann ist es eigentlich eher noch günstiger, weil Männer eher weniger für Kinder schauen. Rein von Natur aus. Es ist wunderschön, wie sie beschreibt. Ich wollte eigentlich nie ein Kind, wollen, ich habe nie ein Kind auf dem Arm gehabt. Und pups, wenn sie da sind, ändert der ganze Mensch, oder? Hat sie plötzlich Angst um die Kinder? Hat sie plötzlich eine Verantwortung? Liebt sie die auch? Will sie auf keinen Fall loshaben? Ich glaube, das ist viel stärker bei der Frau als beim Mann. Aber beim Mann kommt dann eher etwas anderes dazu. Steht schon in der Bibel. dass er sich voll über den Beruf identifizieren tut. Wir können ja aber kein Kind haben. Fehlt uns. Haben wir nicht. Nur der Beruf, nichts anderes. Und es kann dann sehr sein, wenn jemand sehr gut ist in diesem Beruf, dass er dann eben aufgeladen bekommt. Und wenn er dann auch ein Muster gelernt hat, ich muss machen, was man mir sagt, dann macht er so lange, wie man ihm sagt, bis dann einfach die Batterie leer sind.
Darf ich da vielleicht nur was sagen? Ich habe ja die Männerwelt gehabt, 10 Jahre im Beruf. Wirklich nur mit Männern von der Baubranche, vom Marketing. Ja. Ich war ein totaler Workaholic. Ich habe 200 bis 400 Überstunden im Jahr gemacht. Unbezahlt halt in dieser
Höhe. Also auch wie ein Mann?
Höhe. Eben. Also, ja, mir unterscheidet sich dort eigentlich nicht. Das war eigentlich mein Leben gewesen. Ich habe mich auf das eingestellt.
Sie sind dann einfach zusätzlich noch Mutter geworden.
Richtig, ja.
Das ist es. Das passiert im Mann hier.
Janine van der Meij ist auf ein Burnout zugerast, weil er eine Strategie gefehlt hat, um mit dieser belastenden Situation umzugehen. Sie hat sich selber nicht mehr gespürt, hat ihre Grenzen überschritten und ihr Wohlbefinden ignoriert. Das alles sind Merkmale, die auf die meisten Burnout-Patienten zutreffen. Nicht nur auf berufstätige Mütter, auch auf Männer und Frauen ohne Kind. Genauso wie der Hang zum Perfektionismus. Warum jemand, der immer will perfekt sein, auf dem besten Weg zum Burnout ist, gerade nach der Katie Melua. Die georgisch-britische Sängerin weiss, was ein Burnout ist. Sie hat selber vor 2 Jahren eins gehabt. Da ist sie mit The Flood.
Broken people get recycled. And I hope that I will sometimes we're thrown off our pathways. What I thought was my way home. Wasn't the place I know I'm not afraid of changing. I'm certain nothing certain. What we own becomes our prison. My possessions will be gone. Back to where they came from.
Was sind die einzelnen Schritte, die in ein Burnout führen? Und wie kommt man wieder daraus? Häufig ist das ein Prozess, der über Jahre geht. Wir zeichnen den Fall von der Janine van der Meyen an. Sie ist eine Frau, die immer gern und viel gearbeitet hat. Dann ist sie Mutter geworden und musste damit klarkommen, dass die älteste von ihren drei Kindern eine schwere angeborene Krankheit hat. Ihren Mann hat sie im Stich gelassen, das haben wir gerade vorher gehört. Nach einem halben Jahr hat er sich allerdings besonnen und ist wieder zurück zu der Familie. Trotzdem, Zeit und Geld sind im Leben von der Janine van der Meyen mangelbar geblieben. Vom Sozialamt hat sie auch keine Unterstützung bekommen. Für das hätte sie müssen ihre Eigentumswohnung verkaufen.
Ich habe nur noch funktioniert. Zumal dort schon herauskristallisiert hat, dass einer von meinen Zwillingen speziell funktioniert. Der hat auch nie durchgeschlafen. Der hat immer wieder so Ausbrüche gehabt, Wutanfälle, umgeschrien, hat ganz eine grelle Stimme. Also es ist mir psychisch recht an die Nieren gegangen. Und dann bin ich da froh gewesen, wo mein Mann nach einem halben Jahr zurückgekommen ist. Dann ist dann aber gleich wieder bis September gegangen, bis er einen Job hatte. Und dann haben wir uns einfach wieder probiert aufzuraffen. Es ist dann für mich natürlich leichter gewesen, dass wieder jemand rum ist, weil ich habe ja kein Wochenende frei gehabt. Ich habe das halbe Jahr neben dem Arbeiten noch 24 Stunden, 7 Tage die Woche die Kinder auch noch gehabt.
Zwar ist Janine van der Meyen jetzt nicht mehr allein mit dem Kind, aber die Belastung ist trotzdem gross geblieben. Zwei von ihren drei Kindern haben intensive und spezielle Betreuung gebraucht. Diverse Arzttermine und Untersuchungen sind angestanden.
Ich war einfach ein bisschen geprellt mit diesen Schicksalsschlägen, die ich nicht ändern konnte, die ich einfach annehmen musste. Und das ist jedes Mal psychisch ein totaler Einschnitt. Also ich darf Ihnen nicht sagen, wie viel Mal ich brüllt habe. Und meine Mutter hat immer gesagt, lach doch wieder einmal. Das ist ein typisches Anzeichen gewesen. Ich habe einfach keine Freude mehr gehabt. Und was noch dazu kam, ist, wir haben ein Kollegenpärli gehabt, wo auch Kinder hatten, wo wir jedes Wochenende unternommen haben. Und das habe ich nicht mehr mögen.
Janine van der Meyen hat sich zurückgezogen. Immer mehr. Sie ist ja länger je dünnhütiger geworden. Genervt. Gereizt. Im Nachhinein weiss sie, das wären das typische Warnzeichen für ein Burnout gewesen.
Ich habe es daheim nicht mehr vertreibt. Ich habe die Anfälle von meinem Sohn nicht mehr vertreibt. Dann hat man eben die Diagnose gestellt, dass er ein ADS hat. Mittlerweile weiss man, dass es ins Asperger-Syndrom, also in Autismus, hineingeht. Und der Sohn hat... Also wir haben bereits mit 3-jährig Therapien angefangen mit ihm. Und der hat alle 5 Minuten einen Anfall gehabt. Und das können Sie sich nicht vorstellen. Ich konnte über ein Jahr nicht mehr raus können mit dem Kind. Bus gefahren, Sie können sich nicht vorstellen, von einer halben Stunde im Bus das Kind nur geschrien. Alle haben hinterher geschaut. Mir ist der Schweiß nur noch runtergelaufen. Da habe ich gewusst, ich gehe einfach nicht mehr raus. Und dann hat das mit der Therapie angefangen und von diesen Terminen. Der Sohn hat etwa 3 Termine gehabt, Therapien pro Woche. Das hat mir fast 3 Nachmittage gekostet. Ich habe aber gleich noch 40% gearbeitet oder mehr. Und ich habe dann auch mit der Tochter zusammen, ich habe bis zu 17 Arzttermine im Monat gehabt, die ich auch noch musste unterbringen.
Ein gutes Jahr vor einem absoluten Tiefpunkt im Leben von Janine van der Meyen ist sie dann einmal noch 2 Wochen allein in die Ferien. Weg von allem. Das war zwar schön gewesen, hat aber auch nicht mehr viel gebracht. Der Stress, der sich über die Jahre angehäuft hat, war einfach zu gross gewesen, als dass sie sich hätte können in 2 Wochen davon erholen. Und ihre Beziehung, die hat auch immer mehr gelitten. Das Licht am Ende des Tunnels ist immer schwächer geworden.
Ja, und dann ist dann die Trennung gekommen. Anfangs 2004 im April haben wir dann gemerkt, das geht definitiv nicht mehr. Ich habe die Trennung angenommen, weil es ist wirklich nicht mehr gegangen. Und wollte dann eigentlich wieder ein bisschen anfangen zu leben, ein bisschen mit Ausgang, obwohl ich gemerkt habe, dass das nicht drin liegt von meiner Verfassung her. Aber irgendwann, nach so vielen Jahren, will man ja wieder mal. Und dann bin ich dann halt gleich in Ausgang gearbeitet, wieder alleine zu sein mit diesen 3 Kindern, wieder dauernd nur die Sorgen alleintragend. Ich habe die Sorgen immer alleintragend, muss ich sagen. Ich war immer allein an diesen Operationen gewesen. Und dann ist es wirklich ein halbes Jahr gegangen und dann ist dann der November Dienstag gekommen.
Der November-Dienstag, der Zusammenbruch, der Tiefpunkt und gleichzeitig der Wendepunkt in ihrem Leben. Der Tag, der dazu geführt hat, dass Janine van der Meij für ein paar Wochen weg von allem gekommen ist. In eine Höhenklinik in Wallis. 4,5 Autostunden weg von ihrem Zuhause. Das war wahrscheinlich wirklich der einzige Weg, damit sich etwas ändert, glaubt auch der Psychiater Mario Etzensberger, der neben Janine van der Meij sitzt und ihr aufmerksam zulässt. Ihren Fall sei ein typischer.
Das Typische am Burnout ist, dass Erholung nicht mehr geht. Also ich kann dann am Abend nicht mehr schlafen, ich kann das Wochenende nicht mehr brauchen, ich kann sogar ins Bett gehen, aber es nützt mir nichts. Ich stehe auf und habe nicht das Gefühl, erholt zu sein. Es ist wirklich eine Teufelssituation, Teufelskreis, wo selbst wenn man es merkt, man nicht rauskommt. Also, das ist ganz klar sagen, ich sehe dort keine Möglichkeit, wie sie hätte rauskommen können, ihre voll. Sie hat wirklich den Zusammenbruch gebraucht, um auch der Umgebung zu sagen, jetzt müsst ihr irgendeine Lösung finden für sie. Vorher hatten wir immer noch das Gefühl gehabt, nein, mach jetzt das, oder?
Die Frau van der Meijer Geschichte ist sicher eine, die von, man kann es glaube so sagen, Schicksalsschlägen gezeichnet ist. Wäre es denn jetzt so bei einem, sagen wir, klassischen Fall von einem Mann, der im Job einfach immer mehr annimmt, könnte man dort eher sagen, dort bist du ein bisschen selber schuld, nur dass du das nicht gesehen hast. Oder dort hättest du halt früher wirklich, dort wäre es noch in deiner Hand gelegen, etwas anderes zu machen.
Das ist eben das, wo wir relativ schnell sind, mit dem selber schuld. Die Muster, die uns in die Bedrohung führen, das sind eben häufig Muster, die wir gar nicht kennen. Ich vergleiche es immer mit der Sprache. Ich werde geboren und lerne Muttersprache. Niemand fragt mich, welche. Niemand sagt, ob ich Chinesisch oder Spanisch oder Schweizerdeutsch, sondern ich bin dort drin und dann lerne ich diese Sprache. Und es geht relativ lang, bis ich überhaupt merke, dass es eine andere Sprache gibt. Auch für Kinder, auch selbst wenn sie sie hören. Eigentlich ist die Sprache, wo ich rede, das ist die Sprache. Und so lernen wir ganze Haufen Verhaltensweisen, ohne dass wir uns bewusst sind, dass wir sie gelernt haben. Also Essen mit Gabeln und Messer zum Beispiel, währenddem in China mit Stäbli, währenddem in Afrika und Indien mit der Hand und so weiter. Und das ist für uns so selbstverständlich, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, dass das gelernt ist. Jetzt beim Messer und Gabel kann ich es noch reinbringen. Aber zum Beispiel, sei perfekt, wenn von einem Kind durch sein ganzes Leben durch erwartet wird, dass es immer super Leistungen bringen muss. Dann lehrt es das Verhalten, aber merkt gar nicht, dass es Verhalten ist, was es gelernt hat. Und deshalb komme ich nicht ohne weiteres aus diesen Mustern raus, ohne dass mir jemand hilft, die Muster von außen zu erkennen. Und dann immer wieder sehen, wo sie sind. Und dann langsam an denen etwas zu ändern. Oder besser gesagt, viel besser, noch andere neue Muster dazu zu lernen. Und darum habe ich immer gesagt, der ist selber schuld. Weil er muss jetzt erst mal merken, was für Muster ihn in diese Situation führen.
Woher kommen denn die Muster? Also bei der Frau van der Meij ist das Wort Perfektion gefallen. Zum Beispiel. So, wenn ich das verstanden ist Perfektion etwas, was Bernhard eher begünstigt, weil man dann nicht mehr perfekt will sein.
Richtig. Und Sie haben das Richtige gesagt. Nicht das Perfekt ist so wichtig und gefährlich, sondern es immer. Sie haben so ganz geschwind immer gesagt. Ich sage immer, der Teufel hat am liebsten die Wörter immer und nie. Das sind immer seine allerliebsten Wörter. Mit denen bringt er die Welt und Menschen völlig durcheinander. Perfekt sein ist ja nicht schlecht. Also wenn ich einen Handwerker bei mir daheim habe, möchte ich gerne, dass der perfekte Sache macht. Dass aus dem Wasserhahn Wasser kommt und nicht irgendetwas anderes. Wenn aber der Handwerker immer perfekt muss sein, in der Freizeit, im Hobby und so weiter, dann überfordert er sich. Und dann wäre so ein Muster plötzlich hemmend, wo, solange er es noch einsetzen kann, sehr förderlich ist. Und so sind die meisten Muster, die wir haben, an sich keine schlechte Sachen, sondern wenn ich sie falsch und zu häufig einsetze, dann tue ich mich selber überfordern. Und jetzt eben sei perfekt, ist so etwas, wenn ich immer muss perfekt sein, dann werde ich wirklich eher früher als später am Boden liegen. Und wenn ich kann sagen, da mache ich perfekt, da nicht, ich kann wählen, dann ist perfekt etwas Fantastisches.
Also erster Schritt, richtig Abgrund für jemanden, der den Hang hat zum Perfektionismus, immer wieder perfekt sein.
Immer perfekt sein. Ohne steht und geht.
Das Burnout von der Janine van der Meij ist zwar sehr schwer verlaufen, mehr als 7 Jahre hat sie gehabt, bis sie wieder einigermaßen rausgekommen ist. Aber in den verschiedenen Phasen, die sie durchgemacht hat, ist der Verlauf von ihrem Burnout geradezu typisch gewesen.
Sie haben sich da schon einen Fall herausgezogen, der einfach schulbuchmässig ist. Was jetzt hier noch fehlt bei ihr, das ist die Umgebung. Also der Mann, die Beziehungsstörung ist dabei. Aber am Arbeitsplatz hat sie es offensichtlich gut gehabt. Oder? Also so immer rausgehört. Dort hat sie sich wohlgefühlt, dort war sie akzeptiert gewesen. Dort hat man ihre Fähigkeiten geschätzt. Und das wäre jetzt bei dir eher das Einzige, was noch positiv war. Mhm. Wenn es das auch noch, dann weiss ich nicht, ob sie noch hier sitzen würde.
Janine van der Meij alles an sich selber hat müssen ändern, um sich aus den Klauen vom Burnout befreien. Gerade nach dem 7 mit Ghost Love. Listen, everyone's bothering, 'cause everyone bothers me. Everyone's digging me, and everyone's calling me. Everyone's chasing me, everyone's racing with me. I just wanna stay away and stop that wasting me. Yeah. I don't wanna be the trees and beach, the world's like melting cheese. I wish everything could freeze, just one nail alone with me in peace. I realize I start to hide, reaction is built in advance inside. It's a task not to wear a mask and make you believe every day that every day is just a blast. I don't wanna be the abkämpft, könnt ihr euch auch in langen Ferien nicht mehr erholen. Habt ihr das Gefühl, ihr müsst immer das Beste geben, im Job und zu Hause, und es reicht doch nicht? Schluckt ihr den Frust lieber ab, als dass ihr ihn rauslöhnt? Ist eine Pause verlorene Zeit? Könnt ihr schlecht Nein sagen? Wer auf die meisten von diesen Fragen innerlich mit Ja antwortet, ist Burnout gefördert. Bei der Janine van der Meij wäre auf die meisten von diesen Fragen die Antwort ja gewesen. Nur hat sie lange niemand gefragt. Sie ist Mutter geworden Und dann sind zwei von ihren drei Kindern von Geburt an krank gewesen. Ihren Mann hat sie im Stich gelassen. Geschafft hat sie zwar gern, aber viel zu viel. Irgendwo hat das Geld für die Betreuung der Kinder und für die vielen Medikamente ja müssen herkommen. Nach 7 Jahren Dauerbelastung ist Janine van der Meij dann ausbrennt. Sie hat nicht mehr mögen. Sie ist zusammengebrochen mit der Diagnose Burnout. In einer Höhenklinik in Montana, weit weg von ihren Kindern und ihrem Job, hat sie sich erholen sollen.
Da habe ich mich zuerst mal irgendwie wie geschämt. Ich habe gedacht, was mache ich da? Und da habe ich angefangen. Wir haben ja dort auch, ich habe am Anfang müssen das Gedächtnis auch, ich habe kein Gedächtnis mehr gehabt, wenn sie mir, wir haben den Plan bekommen. Tagesplan. Und wenn ich den angeschaut habe, zum Beispiel am 8. Ergotherapie, und ich habe den Plan umgekehrt, da habe ich nicht mehr gewusst, was drauf gestanden ist. Ich habe nichts können behalten. Ich habe auch Ergotherapie gehabt, um das Gedächtnis wieder aufzubauen. Ich habe Physiotherapie gehabt. Ich habe natürlich lange keinen Sport mehr gemacht. Ich habe keine körperliche Betätigung gehabt, keinen Ausgleich. Und ich hätte sollen wirklich mal abschalten von daheim. Und ich habe auch Schmerztherapie gehabt. Ich habe bis dort keine Ahnung gehabt, was Schmerzen sind, seelische. Obwohl ich sehr viele Schmerzen durchmachen musste, schon in der Jugend. Ist mir aber nicht bewusst gewesen, irgendwie. Ich habe immer gedacht, wenn man einen Schnitt hat oder es tut weh, dann ist es ein Schmerz. Und habe sehr viele Erkenntnisse neu bekommen und sehr, sehr viel müssen lernen.
Was war das Wichtigste, was Sie lernen mussten, damit es Ihnen besser gegangen ist?
Also, ich habe wirklich 7 Jahre funktioniert. Ich habe nicht gross über mich nachgedacht. Und ich habe halt, eins, was halt auch begünstigt hat, ich konnte nicht Nein sagen. Und weil ich immer der Feld war in der Brandung, habe ich natürlich auch immer allen geholfen. Und eben, ich wollte die perfekte Mutter sein, ich wollte die perfekte Mitarbeiterin sein. Ich habe das von meinem Vater irgendwie so bekommen. Ich musste immer müssen klassenbest sein. Und ich habe einfach mal müssen lernen, dass ich jetzt mal nichts mache. Ich meine, ich habe nie Pause gemacht. Stellen Sie sich das vor. Das, was mich treibt, hat sind meine Freundinnen gewesen, die immer gesagt haben, wie machst du das? Das ist wie Bauchpinsel, oder? Ich schaffe das.
Und genau das ist kontraproduktiv gewesen. Genau solche Komplimente haben Janine van der Meij weiter Richtung Burnout getrieben, statt dass sie einen Gang abgeschaltet hat und sich Unterstützung gesucht hat. Solche Komplimente sind für Burnout-Kandidaten süßes Gift, sagt dazu der Psychiater Mario Itzensberger. Solche Komplimente zementieren nämlich Muster. Eingeübte, unbewusste Verhaltensweisen, die dazu führen, dass ein Burnout überhaupt eine Chance hat. Bei der Janine van der Meij fällt dem Mario Itzensberger auch so ein Muster auf.
Sie haben schön gehört, ich habe das wahrscheinlich von meinem Vater übernommen, das immer beim Muster. Und ich habe eben vom Vater dann auch Zuwendung bekommen. Also, wenn ich mich so angestrengt habe, Klassenbeste gewesen bin, alles gemacht habe, dann ist ein Lächeln, dann ist eine Zuwendung gekommen. Und das hat sie gelernt. Also, ich muss mich so anstrengen, dann kommt das. Und wir Menschen brauchen als Kind das. Es ist absolut wie Nahrung. Wir brauchen es. Es ist lebensnotwendig. Also mache ich alles, um das überzukommen. Leider bleibt einem das dann. Und dann mache ich das weiter. Und dann sind sinnige Lobsprüche, die echt sind. Die sind echt. Die haben sicher echt gestaunt. Wie machen sie das? Ist dann genau die Wiederholung, die ihr bestätigt, ich mache es gut. Also die sagen mir, wie früher, du bist gut, also mache ich es auch gut.
Früher haben solche Komplimente der Janine van der Meij ein gutes Gefühl gegeben. Ihr Selbstwertgefühl war davon abhängig. Sie hat sich über Leistung definiert. Aber der Leistungswille hat sie in die totale Erschöpfung getrieben. Mittlerweile sind 7 Jahre seit ihrem Burnout vergangen. Die Zeit hat Janine van der Meij gebraucht, um sich neu zu orientieren. So, dass ihr Selbstwertgefühl nicht nur über Leistung definiert wird.
Vor allem seit dem Februar komme ich. Ich, meine Gesundheit, und weil es funktioniert nicht, es bringt dem Kind nichts, wenn ich noch mal zusammenbreche. Ich habe im Januar, haben sie mich schon wieder einliefern, dieses Jahr. Also es ist nicht so, dass es immer einfach war, aber ich habe jetzt habe ich es echt endlich begriffen, dass ich für mich muss schauen. Und ich arbeite ein bisschen, nicht grossartig, aber
Wir reden von 20% etwa ungefähr.
30%, ja, höchstens. Ja. Und, aber da komme ich
an. Haben Sie es gesehen? Leider die Hörer sehen es nicht, sie hören es nur. Haben Sie die Bewegung von der Hand gesehen?
Genau. So eine wegwischende die Bewegung ist es gewesen, die 20%.
Eben doch nicht, oder?
Das und ist aber schon viel.
Ja, aber das ist eben das alte Muster, sehen Sie. Und, ja, ja. Und die Arbeit in der Psychotherapie wäre genau die, dass ich sehr aufmerksam immer wieder zeige, guck, da ist das Muster, da ist das Muster, da ist das Muster, da ist das Muster. Und natürlich, die 20% sind fantastisch und gut und alles, aber irgendwo ganz hinten sind 20% eben doch nicht schlecht. Es müssten 40%. 50 müsste es schon sein, damit die Bewegung nicht kommt.
Nein, auf jeden Fall habe ich seitdem wieder eine Anerkennung. Das tut mir natürlich wirklich gut, weil die habe ich daheim schlichtweg nicht. Klar sagen die Kinder, sie lieben mich. Und wir haben eine unglaubliche Beziehung durch die Krankheiten, die vielen Operationen, die vielen Therapien. Die haben wir eine wahnsinnige Beziehung. Und ich habe für mich das Gefühl, ich bin die beste Mutter. Sie bestätigen das. Ich arbeite sehr viel an mir. Ich habe sehr viel müssen lernen dazu, durch das krank.
Hören Sie? Haben Sie es gehört?
Nein.
Ich muss so viel lernen.
Ich darf.
Eben.
Ich darf.
Eben.
Die Zeit der Besserung war für Janine van der Meij auch eine Zeit der Rückfälle. Aber heute, 7 Jahre nach dem Burnout, geht es Janine van der Meij stabil besser. Auch wenn die eigentliche Belastung hoch geblieben ist.
Als ich von dieser Klinik gekommen bin, bis heute sind doch ein paar Jahre mit Auf und Runter. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass ich müssen Sachen verändern musste. Und zwar alle Sachen, die mich negativ gestresst haben, habe ich müssen verändern. Ich musste lernen, Hilfe annehmen. Habe alles geändert, bin laufend dran. Es geht nicht alles von heute auf morgen. Das ist etwas vom Wichtigsten. Und die Sachen, die ich nicht ändern konnte, das ist der Grad zwischen Leben und Tod von meiner Tochter. Oder die wieder eine Operation, 4 Stunden, das Bangen, das mit meinem Sohn. Die Schicksal kann ich ja nicht ändern. Und dort musste ich ganz schwer an mir arbeiten und meine Einstellung zum Leben ändern. Dass man eigentlich das eliminiert, was einem stresst. Und das, was man nicht eliminieren kann, dass man das positiv halt annimmt im Leben.
Und dazu gehört auch, sich und seine Grenzen besser zu spüren.
Also ich habe 17 Stunden Tag nonstop. Nehmen wir die Zeit heute raus, Pause, merken, wenn ich einen Anschlag komme. Ich habe gerade letzte Woche am Donnerstagmorgen gemerkt, jetzt bin ich am Rumpf, jetzt mag ich nicht mehr. Da bin ich nicht arbeiten. Da habe ich angerufen und gesagt, komm heute nicht ins Büro. Da bin ich 4 Stunden schlafen. Das mache ich heute.
Heute gibt sich Janine van der Meij selber mehr Sorge. Früher noch hat sie das nicht können. Auch das ein typisches Merkmal von Burnout-Kandidaten.
Sich nicht spüren, vorher Perfektionismus helfen. Das sind so typische Zeichen.
Und wenn wir gerade beim Aufzählen sind, da noch ein paar Zeichen mehr, die auf ein Burnout hinweisen.
Die Symptome, die ich hatte, mit nicht schlafen oder angefangen habe, Rotwein trinken am Abend, um zu schlafen. So ein bisschen die Leute, die ich enger kennengelernt habe, die ein Burnout hatten, zum Teil nicht so tragisch wie ich. Das wünsche ich auch niemandem. Ich hoffe, andere Menschen sind gescheiter und nehmen dieses Signal wirklich ernst, das sie vor ihnen haben. Aber die haben alle so ein bisschen wirklich die gleichen Symptome gehabt. Mit Appetitlosigkeit, mit nicht können schlafen, mit Erschöpfungszustand. Also
keine Freude.
Keine Freude, nicht mehr lachen. Rückzug aus dem sozialen Leben.
Ja.
Das ist,
da hätten wir dann die typischen depressiven Symptome.
Genau.
Das alles ist typisch depressiv. Da.
Das alles, das erleben immer mehr Leute, bevor sie dann zusammenbrechen. Mittlerweile hat man das Gefühl, Burnout sind allgegenwärtig.
Es ist wie bei der Depression. Es wird behauptet, dass es gibt Forscher, Kollegen von mir, die sagen, jeder zweite Mensch hat mindestens einmal eine Depression im Leben gehabt. Ich glaube das nicht. Aber wenn Sie natürlich jede Missstimmung, jedes Tal, wo Sie mich mal durchgehen, als Depression erklären, dann haben alle eine Depression.
Mhm.
Und es gibt natürlich auch bei Burnout leichte Burnout, ganz leichte, mittlere, schwere, ganz schwere. Und mit einem leichten Burnout, ja, da kann ich dann schon ein bisschen angeben. Mhm. Und es tönt auch gut. Also das heisst eben, ich habe mich aufgeopfert, ich habe mich schon voll eingegeben.
Also, sich selber gegenüber aufmerksam bleiben, aber nicht überreagieren. Nicht jede Ermüdung ist gerade ein Burnout. Auch wenn man in einer stressigen Zeit lebt und Verhaltensweisen als erstrebenswert angeschaut werden, die eigentlich ungesund sind. Multitasking zum Beispiel, sagt der Psychiater Mario Itzensberger.
Unser Hirn ist nicht gemacht für Multitasking. Ist nicht gemacht. Kann man mir jetzt auch wieder Gesicht springen. Etwas wirklich gut machen kann ich nur, wenn ich mich dem etwas jetzt zuwende. Und wenn ich zwei, drei Sachen zur gleichen Zeit mache, ist es nicht zur gleichen Zeit, sondern ich tue einfach wie ein Computer, wenn es gerade frei ist, dann brauche ich jetzt die Arbeitskapazität für das und dann für das und für das. Das kann der Computer, mir nicht. Und wenn wir das machen, dann machen wir einfach alles halb oder ein Drittel oder ein Viertel, je nachdem, wie wir machen. Und das Multitasking, das ist schon etwas Negatives und das verführt uns natürlich, oder? Fernsehen schauen, reden, SMS schauen und so weiter, Kind, wo noch schreit, ganze Haufen Sachen. Und man muss dann wirklich mal sich richtig zusammennehmen und das Zeug weglegen und sagen, was hast du jetzt gesagt? Jetzt sollte ich dir mal zuhören, was du zu sagen hast. Und nicht noch dort und dort und dort. Und dann weiss ich nämlich nicht genau, was sie gesagt hat.
Ich möchte dazu noch sagen, ich habe ja genau so gearbeitet. Also wenn ich einen Brief geschrieben habe und habe den gedruckt, und wenn es nur ein paar Sekunden... ist mir schon zu lang gegangen, da habe ich bereits eine andere Arbeit gemacht. Also ich habe 5-6 Arbeiten miteinander gemacht, weil ich eben so eine hektische Person bin, aktiv, oder? Und als ich dann das Burnout hatte und Medikamente bekommen habe, da konnte ich sehr schmal eins um anderes arbeiten. Mhm. Und dann bin ich am Ende des Arbeitstags, habe ich gleich viel erledigt, wenn nicht noch mehr. Das ist ein schönes Gefühl, wenn man das kann.
Schönes Gefühl.
Ja.
Input Podcast auf DRS3.